Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Herzlich willkommen an Herrn Günther Fabian vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Wir werden im Laufe des Gespräches per Du sein, haben wir uns ausgemacht. Es gehört zu dem Format des Podcasts, Günther. Danke für dein Kommen. Eingangs bitte magst du allen Hörerinnen und mir wirklich die korrekte Berufsbezeichnung von dir sagen und die selber kurz vorstellen.
Hallo, danke Andreas für die Einladung. Meine Person, den Namen hast du bereits genannt, Günther Fabian. Ich bin beim Landeskriminalamt Oberösterreich im Bereich AB6, Assistenzbereich 6, IT und Cybercrime tätig und von der Titelbezeichnung bin ich Chefinspektor.
Ja, danke. Und jetzt gibt's beim Landeskriminalamt die unterschiedlichsten Bereiche, sei es Raub, Tötung, Suchtgift und eben Cybercrime, wie du gesagt hast, du leitest das Cybercrime Training Center in Oberösterreich. Wie kommt man denn dazu? Wann wurde das gegründet und bist du schon aufgewachsen mit der Idee, irgendwann werde ich Leiter dieser Abteilung oder wie geschieht das, Günther?
Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Es ist so, Leiter des Cybercrime Training Centers bin ich nicht direkt. Cybercrime Training Center fällt in meine Verantwortung rein, genauso wie die IT-Forensik und auch die Cybercrime-Ermittlungen in meine Zuständigkeit fallen. Wie gesagt, planen kann man sowas nicht. Mhm. Dazu muss ich vielleicht ausholen, ich bin relativ lang schon bei der Polizei, also ich bin 1988 dazu gekommen zur Polizei und damals war Cybercrime kein Thema nicht. Ja. Cybercrime hat es 88 nicht gegeben. Mhm. Und wie ich 93 dann zum Landeskriminalamt gewechselt bin, hat es auch Cybercrime noch nicht gegeben. Also mhm. Die Computer sind erst in den 90er Jahre gekommen und damit auch erst später einhergehend die damit verbundene Kriminalität. Mhm. Darum, der Traum, dass irgendwas mehr leiten wir, könnte ich nicht sagen. Das ist einfach, wie es entwickelt hat.
Ja. Okay, und worum dreht es da? In dem Trainingscenter, das ich einmal im Vorfeld besuchen durfte, werden da alle Polizistinnen und Polizisten von Oberösterreich geschult, von ganz Österreich, und was macht's ja dort?
Das Trainingscenter Oberösterreich schult an und für sich nur Polizeibedienstete von Oberösterreich. Es ist ja geplant im Zuge der Kriminaldienstreform, die was beschlossen ist und seit letztes Jahr umgesetzt wird, dass in jedem Bundesland ein Cybercrime Trainingscenter geben soll. Wir in Oberösterreich haben halt die Idee dazu gehabt und deshalb waren wir in der glücklichen Lage, das erste Cybercrime Training Center Österreichs errichten zu können. Und der Plan besteht darin, in den nächsten 4-5 Jahren zumindest 2/3 der oberösterreichischen Polizisten auf den Polizeidienststellen Grundlagenschulungen im Bereich Cybercrime geben zu können. Wir schulen aber auch gemeinsam mit den Kollegen von den Polizeiinspektionen Staatsanwälte. Es ist eine Abmachung zwischen der Landespolizeidirektion Oberösterreich und der Oberstaatsanwaltschaft Linz, dass wir auch Staatsanwälte von Oberösterreich und Salzburg mit in die Schulung hineinnehmen, weil dort der Bedarf genauso gegeben ist wie bei der Polizei.
Sehr interessant. Wenn ich jetzt mich in die Schuhe eines Bediensteten versetze, ich komme zu dir in die Schulung, ich bin Polizist jetzt im Jahre 2025 und du hast vorhin das Wort Forensik in den Mund genommen. Jetzt kenne ich das oder viele aus dem Fernsehen, ja, und forensische Beweise. Was lerne ich denn? Auf welche Datenquellen kann ich, wenn ich an Tatort komme, muss ich da vielleicht achten?
Also Forensik wird im Grundmodul, das wir gerade jetzt seit einem Jahr schulen, wird insofern nur angesprochen, dass wir den Kollegen erklären oder zeigen, wie Datenträger richtig sichergestellt werden, sodass die Spezialisten später damit arbeiten können und durch die Sicherstellung oder durch den Ersteinschreiter keine Daten vernichtet werden. Das ist ein Teil von mehreren Modulen, die im Cybercrime Training Center geschult werden. Und wir wollen nicht zu tief einsteigen. Also für die Teilnehmer ist nicht Voraussetzung, dass sie ein bestimmtes Label bereits erreicht haben, sondern jeder, der was Interesse hat, soll kommen und soll dann mit einem Grundwissen breit gestreut hinausgehen.
Im Rahmen dieses Besuches, der mir womöglich war, einen kleinen Schulungsfilm bei euch erlebt. Und da war als Beispiel, dass eine Pensionistin ihr Pension abhebt, jemand überfällt sie, nimmt ihr das weg, läuft weg. Und dann habt ihr in dem Film wie Quizfragen gestellt, was gibt's denn für Datenquellen, die mir dann als Ermittler, als Ermittlerin helfen, draufzukommen, was da wirklich passiert ist.
Danke, dass du das ansprichst. Das ist natürlich ein klassischer Fall, wo vielleicht Cybercrime nicht die große Rolle spielen würde, wenn einer alten Dame die Sackerl mit dem Geld weggenommen wird. In dem Film wird aber hergezeigt, dass zum Beispiel ein Fahrzeug dort steht, das natürlich mit Kamera ausgestattet ist, wie alle modernen Fahrzeuge heutzutage. Und da wollen wir jetzt dann die Teilnehmer sensibilisieren, wenn es keine Zeugen nicht gibt, wo bekommt man sonst Daten her? Mhm. Bitte haltet ihr fest, was ihr am Tatort findet, weil wir als Spezialisten kommen ja meistens erst später dazu. Und da kann es natürlich sein, dass dieses Fahrzeug weggefahren ist und trotzdem interessante Aufnahmen sich vom Überfall gibt.
Aha, also öffentliche Überwachungskameras, Fahrzeuge können aufnehmen, solche Quellen. Wann eben das Beispiel aufgreifend, ich war bei euch, ich war total beeindruckt. Ihr habt zwar wie eine kleine Cafeteria und einen Ausstellungsraum, wo moderne Geräte des täglichen Bedarfs sichtbar sind, ja. Ein Staubsauger war da, den ich hab nicht einschätzen können. Eine Trinkflasche, ich laufe ganz gern. Eine smarte Trinkflasche, hast du gesagt. Nimm uns doch mal mit, was gibt's denn alles aus dem täglichen Tun, was wir alle anwenden, was Daten produziert oder für euch relevante Daten?
Also diese smarten Dinge, die du ansprichst, die werden ja permanent mehr. Und der Klassiker ist natürlich ein Staubsauger-Roboter, den man zu Hause hat und je nach Modell. Wir haben natürlich ein entsprechendes Modell, das mehr kann, vielleicht wie der Standard-Staubsauger. Dieser Staubsauger ist ja in der Lage zu filmen, was am Boden rumliegt. Er sollte nicht, wenn was umeinander liegt, das in der Wohnung umeinander führen, sondern er sollte das eigentlich liegen lassen. Mhm. Und das kann dieser Staubsauger, weil er ja ein Kameramodul hat. Das heißt, er fotografiert das, markiert sich das, dass er dort nicht hinsagen darf. Und wenn ich möchte, schickt er mir das auf mein Handy und ich weiß dann Bescheid, aha, da liegt was. Mhm. Dieser Staubsauger kann aber noch mehr, weil er natürlich auch ein Mikrofon verbaut oder eine SIM-Karte. Das heißt, man könnte darauf zugreifen und könnte dann hören, was in einem Raum gesprochen wird, was da drinnen passiert. Und natürlich ein Staubsauger hält die Daten auch je nach Speicherkapazität relativ lang. Okay. Evident. Und ich könnte auch schauen, was der vor 14 Tagen, 3 Wochen oder vielleicht vor 2 Monaten beim Saugen gefunden hat und könnte den als Beweisquelle nehmen. Und wenn man jetzt an einen Einbruch denkt, ein Staubsauger mit einer Kamera, der schaut ja nicht nur im Boden an, sondern ist eine Weitwinkelkamera, der schaut natürlich auch in die Höhe. Das heißt, der sieht auch Fenster, Blumenstücke, wo stehen. Und für einen Einbrecher ist das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn er weiß, wo kann ich reingehen, ohne dass ich zu viel Lärm mache.
Aha.
Das wäre der Staubsauger.
Ja.
Wir haben auch, wie du gesehen hast, einen Kühlschrank, der smart ist.
Ja.
Dieser smarte Kühlschrank besitzt ein Display. Mhm. Und auch dieser Kühlschrank ist ans Internet angeschlossen. Das Display hat an und für sich den Vorteil, man braucht die Kühlschranktür nicht öffnen und sieht, was im Inneren drinnen ist.
Mhm.
Allerdings, wenn man die Tür öffnet, dann schreibt er natürlich ein Protokoll mit, wann ist die Tür geöffnet worden und wann ist geschlossen worden. Das wird mich als Privatperson vielleicht weniger interessieren, außer ich möchte wissen, wann hat mein Ehepartner in der Nacht einen Heißhunger gekriegt und ist zum Kühlschrank gegangen. Wird für den Privaten deshalb vielleicht weniger interessant sein, für uns als Polizei natürlich schon, weil man stellt immer wieder fest, dass Täter auch nervös sind, wenn sie Straftaten begehen und nicht so selten auch einmal in den Kühlschrank hineinschauen.
Tatsächlich,
und, ja. Genau, und sich was rausnehmen. Und dadurch können wir feststellen, wann ist der Täter tatsächlich in der Wohnung gewesen und hat vielleicht, ist der Einbruch passiert. Und deshalb wollen wir dann die Kollegen, die was wieder als erstes am Tatort sind, sensibilisieren. Bitte, wenn sowas in der Wohnung ist, nicht angreifen, nicht die Kühlschrank die aufmachen, warten, bis das wir kommen, damit wir die entsprechenden Sachbeweise sichern können.
Super interessant. Und das, was ich bisher noch nicht verstanden habe, an dem einen Gadget, wie man heute sagt, ist das mit einer smarten Trinkflasche. Was bringt euch das?
Eine smarte Trinkflasche heutzutage, die Frage stellt sich immer, wer braucht das? Aber für die Polizei stellt sich diese Frage eigentlich nicht, weil es gibt es am Markt, es wird gekauft und damit muss die Polizei umgehen können. Eine smarte Trinkflasche hat im Boden der Trinkflasche eine kleine Waage verbaut und die misst die Flüssigkeit, wie viel du am Tag oder wie viel du gerade trinkst. Und du kannst über deine App am Handy einstellen, was ist mein Flüssigkeitsbedarf für den Tag, wie viele Stunden bin ich auf, und die App rechnet sich dann aus, wie viel Flüssigkeit du in einer Viertelstunde trinken solltest und erinnert dich daran. Und wenn du jetzt die Trinkflasche verstellt hast, dann können halt moderne, smarte Trinkflaschen auch feststellen, kannst du über die App feststellen, wo befindet sich diese Trinkflasche, damit ich wieder trinken kann und wann habe ich genau getrunken. Mhm. Und wenn natürlich sowas in der Wohnung steht und der Einbrecher, die kennen das oftmals auch nicht und so weiter, nehmen das in die Hand, weil es vielleicht blinkt oder sonst was, und stellen sie woanders hin, ist das für uns schon wieder genauso wie der Kühlschrank ein Sachbeweis, wann war der Täter in der Wohnung. Und wir tun sie dann natürlich leichter, auch wenn wir auf außenliegende öffentlichen Kameras zugreifen, im Waffenzeitraum hat sie das abgespielt.
Ja, jetzt verstehe ich es, danke. Günther, eingangs haben wir gesprochen über Cybercrime. Dann habe ich auf der Webseite und in Presseaussendungen gelesen, die Zahl der Cybercrime-Fälle hat sich in den letzten 7 Jahren verdreifacht. Was versteht man denn eigentlich unter Cybercrime? Wann mein privates E-Mail-Konto, ja, weiß ich nicht, mit dem richtigen Wort gehackt wird oder infiltriert wird, ist das schon Cybercrime oder was versteht man drunter?
Wenn man bei dem Begriff Cybercrime bleibt, fällt das drunter, was du geschildert hast. Hm. Cybercrime ist leider ein sehr breiter Begriff, wo jeder, du verstehst was anderes drunter, wahrscheinlich wie ich drunter verstehe. Und wenn wir sie mit einem Dritten unterhalten, versteht der auch was anderes drunter. Das heißt, da könnte Cyber Security hineinfallen. Cyber Defense, wie es beim Militär ist, würde drunter fallen und diesen, oder Cybercrime, wie es wir eben verstehen, diese Verfolgung von Täter, Sachbeweise und so weiter. Also der Begriff ist etwas unglücklich, jeder versteht was anderes drunter und deshalb ist es schwierig, den Begriff festzuhalten.
Fällt mit drunter, wenn ein Unternehmen, sagen wir einen großen Maschinenbauer aus Oberösterreich, wenn der attackiert wird, man liest bisweilen in den Medien, dass deren Computer lahmgelegt werden und dass dann erpresst werden, über Bitcoin was zu bezahlen, fällt das mit rein und berührt das auch deinen Arbeitsalltag?
Genau, also das fällt auf jeden Fall darunter. Es fallen aber auch die ganzen Internetbetrügereien darunter. Das heißt, wenn bei Willhaben jemand ein iPhone verkauft, das er nicht besitzt und das mehrfach verkauft, wird das heutzutage auch unter Cybercrime subsumiert. Diesen Fall, den du angesprochen hast mit einem Unternehmen, das erpresst wird, weil sie Opfer einer Ransomware-Attacke geworden sind, das würde genau in meinen Bereich hineinfallen. Also das würde dann diese Cybercrime-Ermittler machen, weil da natürlich das meistens etwas komplexer ist und da dann Spezialisten gefragt sind.
Jetzt haben wir uns, Günther, im Vorfeld, bevor wir das Gespräch begonnen haben, so vor dem Gespräch schon unterhalten, da hast du erwähnt, dass Tötungsdelikte meist im privaten Umfeld Täter zu finden sind und, wenn ich mich richtig erinnere, 99% Aufklärungsquote ist. Kann man das für Cybercrime, für Erpressungen von Unternehmen, ich stelle mir das so komplex und schwierig vor, habt ihr da eine Erfolgsgeschichte zu erzählen? Kann man das überhaupt aufdecken?
Man kann es schon aufdecken, aber es ist also viel schwieriger, das aufzudecken, weil Internet halt nicht an den Landesgrenzen Halt macht oder an Ortsgrenzen, sondern mit einem Klick, wo ich mich verbinde, ich vielleicht eine Verbindung treibe um die Welt spanne und da sehr viele globale Player dann involviert sind und die Zusammenarbeit mit denen natürlich sich auch immer wieder schwierig gestaltet, gerade wenn es in den Ostblock-Bereich hineingeht oder in den asiatischen Bereich und so weiter, wird es schwierig. Und deshalb ist man da sehr stark an diese Provider gebunden, dass man da Auskünfte bekommt.
Über die Grenzen hinweg.
Genau. Aha. wann das funktioniert, dann kann man sehr wohl aufklären.
Jetzt gibt's Nachrichten, die dann oft sehr, sagen wir mal, Erfolgsgeschichte oder marktschreierisch präsentiert werden in den Medien. Das ist sowas wie: Im Darknet haben Ermittler Porno-Seitenbetreiber identifiziert und die wurden in großen Mengen festgenommen. Nicht, dass wir eine Anleitung von dir erwarten, aber ist Darknet eine komplexe Geschichte und beschäftigt sie euch damit? Ermittelt sie dort?
Darknet ist überhaupt nicht komplex. Also das ist genauso einfach wie das normale Clearnet, also das Internet, aha, das du nutzt zum Einkaufen, ja, bei Amazon oder sonst wo. Ist auch Darknet nicht besonders schwierig. Es ist nur mystifiziert, dass es im Darknet dann sehr kompliziert ist, ist aber nicht. Dort zu ermitteln ist sehr, sehr schwierig. Im Darknet selbst zu ermitteln ist sehr, sehr schwierig, weil viele, also die Verbindungen im Darknet meistens mehrfach verschlüsselt sind. Das sagt ja dieser Begriff Darknet, wird meistens mit Tornet verbunden und Tor heißt der Onion Router und Onion die Zwiebelschalensystem. Das heißt, es gibt mehrere Verschlüsselungen und das macht es natürlich unschwer.
Also, ja, wenn ich nochmal auf den Inhalt zurückgehe und Landespolizeidirektion und Landeskriminalamt mir vorne, ihr habt erzählt, ihr habt Datenspürhunde. Magst du uns dazu bitte was sagen, weil das fasziniert mich. Ich kenn's von Drogenschnüffelhunden, aber Datenspürhunde, was ist da besonders?
Das ist relativ neu, das gibt seit letztes Jahr, diese Datenträgerspürhunde. Gibt's im Ausland schon etwas länger, also Bayern war da weiter vorn und wir in Österreich, gerade in Oberösterreich wieder, haben die ersten Datenträgerspürhunde auch in Bayern draußen ausbilden lassen und unsere Hundeführer haben die halt zu Hause. Das funktioniert im Prinzip genauso wie halt die Suche nach einem Suchgift oder nach Leichenspürhunde und so weiter. Nur, dass halt die auf Platinengerüche, die was in jedem elektronischen Gerät vorkommen, trainiert sind, was natürlich viel schwerer ist. Wie muss man sich das vorstellen? Warum funktioniert das? Weil funktioniert deshalb, in Platinen sind Chemikalien,
ja,
natürlich trainiert. Und wenn du eine Festplatte oder einen USB-Stick wo ansteckst auf ein Endgerät, dann entsteht Wärme. Durch diese Wärme werden diese Chemikalien gelöst. Und diese gelösten Chemikalien bleiben dann auf der Leiterplatte und die kann der Hund schnüffeln.
Ah, und die sind ja sehr, sehr klar.
Genau.
Und die wirst du wahrscheinlich so mit freiem Auge nicht leicht entdecken irgendwie.
Genau, der Ablauf ist dann ja meistens so, dass man vorerst einmal der Mensch hineingeht, der Beamte hineingeht, die Datenträger, die offensichtlich sind, alle einmal wegnimmt, damit der Hund nicht zu sehr abgelenkt ist. Und wenn diese Datenträger alle weg sind, dann geht ihm der Hundeführer mit seinem Hund hinein und schaut, ob man versteckte Datenträger findet, weil sie für einen Beamten fast nicht möglich ist, einen USB-Stick, der was irgendwo versteckt ist und nicht ganz offensichtlich, ja, ist, schwer zu finden.
Super interessant. Wenn ich es richtig gelesen habe in meiner journalistischen Vorbereitung, dann arbeitet ihr mit Universitäten und Fachschulen und dann steht da auch Unternehmen zusammen. Stimmt das, Art 1, und was bringt so eine Zusammenarbeit?
Also wir arbeiten seit längeren Jahren, also wirklich schon sicher 15, 20 Jahre, vor allem mit der Fachhochschule Hagenberg zusammen, weil die einen sehr ausgezeichneten Ruf haben. Und die brauchen natürlich immer wieder irgendwelche Themen für ihre Masterstudenten, wo wir dann auch davon profitieren. Wir geben ja, sagen, das wäre für uns interessant, vor allem in der Forensik, sage ich mal, in die Ermittlungen natürlich kann man nicht mit denen zusammenarbeiten, aber in der Forensik, wo wir mit ihnen zusammenarbeiten. Und die machen dann halt irgendwelche Masterarbeiten und von diesen Ergebnissen profitieren wir dann. Und wir machen auch viele Fortbildungsveranstaltungen, gerade in der Forensik, auf der Fachhochschule Hagenberg.
Jetzt nehme ich den, Gott sei Dank ist der Standort so nah mit Hagenberg, dann verändert sich das wahrscheinlich täglich. Ich habe Gesprächspartnerinnen hier bei Interviews, die viel über KI erzählen. Was mich persönlich sehr interessiert ist, ja, wie bildet ihr euch denn weiter und gibt's, jetzt übertreibe ein bisschen, irgendwie einen führenden, sind die Chinesen, wenn man das so pauschalisieren kann, dieses Land, die Menschen dort, führend mit Überwachung oder Dubai oder dass ihr zur Weiterbildung ins Silicon Valley fliegen? Oder wie schaut das aus, sie da selber weiterzubilden?
Also da muss man aufpassen, was du da von Überwachung sprichst, hat das nicht unbedingt mit KI zu tun.
Mhm.
Es funktioniert halt mit Kameras. Da sind natürlich asiatische Länder wie China, Nordkorea extrem, überhaupt asiatische Länder. KI ist natürlich ein Bereich, der was auch sehr, sehr neu ist, muss man sagen.
Mhm.
Wie wir 2022 mit unserem Trainingscenter, mit diesem Grundmodul begonnen haben, war KI an und für sich kein Thema fürs Grundmodul. Wir haben es aber, bevor wir dann begonnen haben, schon eingebaut 2024 und haben es Ende 2024 erweitert und werden es noch weiter erweitern, weil es einfach ein Riesenthema wird, KI. Und wie es halt so oft ist, auch beim Darknet, KI ist an und für sich nichts Schlechtes, aber Täter nutzen halt diese Techniken relativ schnell oder schneller wie der Normalbürger und sehen das Potenzial, was drinnen steckt. Mhm. Und auf das muss man sich vorbereiten, weil KI-generierte Bilder heute, also vor 2-3 Jahren hat man die noch kennt, weil es relativ schlecht oder schlechter gewesen sind. Schlecht waren es auch nicht, aber man hat Fehler noch erkannt. Heutzutage erkennt man diese Fehler nicht mehr. Auch bei Videos, Deepfake-Videos oder auch bei Audio-KI ist nicht mehr zu erkennen. Also so wie man früher Bilder untersucht hat, noch Metadaten, irgendwelche Spuren, Pixelspuren, das geht heutzutage, bringt nichts.
Jetzt haben wir gesprochen und bereits in dem Gespräch herausgearbeitet, es sind Unternehmen betroffen, es sind kleinere, größere Betriebe, es sind auch Privatpersonen betroffen. Was ist denn, gibt's vielleicht 3 Handlungsempfehlungen von deiner Seite, was jeder, der jetzt heute zuhört, mitnehmen kann? Was sind denn 3 No-Gos, Neudeutsch, was soll ich denn überhaupt nicht machen, was vermeide ich denn am besten?
3 No-Gos, also ob ich 3 zusammenbringe, 2 wichtige sind einfach, die Leute verwenden zu wenig verschiedene Passwörter, das ist einmal das eine.
Aha.
Also wir weisen immer wieder darauf hin und jeder hört's oft genug, aber keiner tut's, weil selber ist man nie betroffen. Man muss sich wirklich seine Passwörter überlegen, sollte sich für jeden Zugang ein eigenes Passwort überlegen. Jetzt weiß ich natürlich, dass man das nicht merken kann, deshalb haben wir in unseren Schulungen auch Hilfestellungen geben, wie kann man sich einfach Passwörter merken, die was für jeden Account verschieden sind, oder auch wie kann man mit einem Passwortmanager arbeiten. Das sind meistens Gratis-Tool, kann jeder Private verwenden, aber Passwörter ist ein Riesenthema. Und ein weiteres Tipp wäre, wenn etwas zu schön scheint, das wahr ist, dann ist es meistens auch nicht wahr. Und ich appelliere immer, bitte schaltet euch einen Hausverstand ein. Wenn mir jemand 17% Rendite auf eine Investition verspricht und ich kriege bei der Bank nicht 3, dann wird es nicht geben.
Dieses mit dem Tool, mit dem Werkzeug wegen der Passwortsicherheit, danke dafür, nochmal für die Sensibilisierung. Findet ihr das wieder im Internet oder kann ich mich ans Landeskriminalamt wenden und habt ihr auch solche Tipps?
Naja, wir als Landeskriminalamt führen jetzt da keine eigene Webseiten, wo wir sowas drauf haben, weil wir als Landeskriminalamt eher für die Kollegen innerhalb der Polizei uns zuständig fühlen. Aber diese Tools gibt es alle massenweise gratis im Internet.
Mhm. Gibt's denn, jetzt gibt's das Cybercrime-Technik-Abteilung-Center bei euch. Du hast gesprochen, dass da das Ziel ist oder war, das in ganz Österreich zu etablieren. Habt ihr denn eine internationale Zusammenarbeit von Linz raus?
Also mit dem Cybercrime Training Center noch nicht, weil wir haben jetzt dann festgestellt, wir haben selbst etwas recherchiert, wie schaut es mit so einem Cybercrime Training Center aus, nämlich auch mit der Zielgruppe, weil wir ja die Basis ausbilden. Also du findest auf der ganzen Welt findest irgendwelche Spezialschulungen für Spezialisten bis hinauf, also kannst unendlich machen, aber für die Basis, wo quasi die meisten der Anzeigen aufschlagen, gibt sowas eigentlich nirgends. Also wir haben nichts festgestellt und nachdem unser Trainingscenter jetzt schon einige Zeit läuft und auch medial breit getreten worden ist, haben wir Anfragen von Deutschland draußen, also sowohl von Bayern, von Berlin, wir haben von Prag schon Gäste da gehabt, auch von Slowenien und so weiter, also von den Nachbarstaaten, die alle Interesse an sowas zeigen, weil es diese Problematik eben überall haben.
Mhm. wenn man, wir nähern uns, Zeit vergeht schnell in so einem Gespräch, wir nähern uns schon relativ dem Ende unserer Unterhaltung und dennoch, lass uns doch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich finde, gerade mit Technik, wie schnell das alles geht und disruptiv zu empfinden, wenn wir zwar uns jetzt in 5 Jahren wieder zusammensetzen, hast du da eine Ahnung, was sich bis dahin entwickelt haben wird? Oder gibt's da so wie in der Wirtschaft Trends? Oder womit beschäftigst du dich heute schon, was vielleicht in der Zukunft liegt?
Also wir beschäftigen sie momentan intensiv eben mit künstlicher Intelligenz, wo wir beginnen, mit autonomen Fahren, also die ganze Kfz-Forensik, was Autos in Zukunft leisten werden müssen oder jetzt schon leisten. Und auch mit der ganzen Smart-Home-Automatisierung. Also das werden sicher die Zukunftsthemen werden, die was einfach uns momentan beschäftigen, wo man einfach jetzt viel Ressourcen reinsteckt.
Ist das, ich habe bei mir daheim, ich habe noch nicht einmal eine Alexa, ich habe einen Fernseher, der im WLAN hängt. Also mein Haus ist, sage ich mal, nicht sehr smart. Ist das Gesetz, dass sich das immer mehr so entwickelt?
Ja, wenn du heute Haus bauen würdest, würdest du ganz anders bauen wie vor 30, 40 oder vor 20 Jahren. Und du würdest wahrscheinlich ein smartes Haus bauen, wo die Jalousien gesteuert sind und mit einem Windsensor draußen, dass automatisch hochgängen, dass die RAFs durchs zurückfahren, dass sie die Heizung einschaltet, wenn du heimkommst und solche Sachen. Das ist heute smart und natürlich jedes dieser Geräte gibt Daten, speichert Daten und wir als Polizei müssen uns immer fragen, wo bekommen wir Daten, die was uns helfen, vielleicht die Tat aufzuklären.
Ich frage gern, ich habe eine bunte Mischung an Gesprächspartnerinnen bei diesen Podcast-Gesprächen. Mich interessiert es auch wirklich und von der Struktur her möchte ich gern von jedem wissen, was ist ein erfolgreicher Tag oder eine erfolgreiche Woche für die oder kannst du das irgendwo festmachen? Ist das, wenn du so und so viel wirklich unter Anführungszeichen böse festgemacht hast und überführt hast? Oder ist, wenn Menschen auf dich zukommen und eine Kleinigkeit sich gemerkt haben? Oder was ist ein erfolgreicher Tag oder Arbeit für dich?
Naja, erfolgreicher Tag an Zahlen festzumachen ist in unserem Beruf natürlich sehr schwierig, weil ja der Anfall sehr unterschiedlich ist. Es gibt Tage, wo wenig los ist. Es gibt Tage, wo viel los ist. Also erfolgreich ist für mich, wenn ich einem Opfer helfen kann und wenn sich das Opfer am Ende gut aufgehoben bei der Polizei fühlt, dann ist es für mich erfolgreicher.
Und Günther, damit beschäftigt man sich ja wahrscheinlich auch 24/7 mit dem Thema, aber auch du musst Akkus aufladen, persönliche. Was machst du denn, wenn du nicht ermittelst?
Also wenn ich aus dem Büro rausgehe und das Telefon tatsächlich einmal abschalte, was nicht so oft vorkommt, aber ich hebe nicht mehr dann ab, bei Nummern, die was ich erkenne. Dann habe ich daheim vor Jahren schon ein Hobby angefangen, dass ich Bonsai züchten tue. Die wachsen nicht so schnell, also da brauchst du etwas Ruhe und Geduld dazu. Und versuche mich halt im Bonsai züchten, habe einige zu Hause. Und damit ich auch diese Bürotätigkeit etwas entkomme, betreibe ich seit über 30 Jahren auch eine asiatische Selbstverteidigungsort. Wo man natürlich auch einen gewissen Ausgleich braucht und das holt mich dann wieder runter.
Ja, danke für dein Kommen, danke für das erfrischend interessante Gespräch. Viel Erfolg dir weiterhin, Günther.
Ich sage danke für die Einladung, hat mich gefreut.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.